Voetballerij. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking mit mir, Moritz Heist, und mit Kai Beuchling. Guten Tag.
Moin.
Wie geht es denn? Bist du schön in der Offseason angekommen und denkst an alles, aber nicht an Football?
Ja, tatsächlich so ein bisschen schon, obwohl man sich ja mit den ganzen Themen beschäftigt, die auch sehr spannend sind. Wir haben ja, glaube ich, schon mal gesprochen und gesagt, dass Offseason halt auch wahnsinnig interessant ist. Nur, dass man halt am Wochenende ein bisschen mehr Ruhe hat, weil man da nicht irgendwelche Spiele, in unserem Fall Niederlagen, angucken muss und analysieren muss. Insofern, ja, eigentlich ganz gut in der Offseason angekommen, schön immer mal ein paar News lesen, schadet ja dem Kopf auch auf jeden Fall nicht, aber ansonsten beschäftige ich mich gerade so mit Football-Dingen außerhalb, also eher so, ich weiß nicht, ich will mal mehr Football-Bücher lesen, habe ich mir so überlegt.
Will man das?
Das will man, so über Taktiken und um sich da nochmal so ein bisschen weiter reinzudenken.
Ja, habe ich hier auch zwei, drei liegen auf meinem Pile of Shame, wie man so schön sagt. wenn ich dann mal dazu komme, dann werde ich da auch reinlesen. Ja, wie ist denn deine Carolina Panthers-Verfassung momentan? Ne? Jetzt haben sich so die ersten Aufregungen um neue Trainer, neue Coordinator, neues Front Office so ein bisschen gelegt. Die ersten Hype-Wellen sind vielleicht schon so ein bisschen an den Strand gespült worden und das Wasser ist schon wieder ein bisschen flacher geworden. Wie schaust du da gerade drauf hin? Ich frage natürlich mit Hintergedanken, aber...
ja, also vollkommen richtig. Man hört ja auch gerade relativ wenig, sag ich mal so, von Canales oder so. Also alles gut, lass die Jungs mal arbeiten, wenn es denn losgeht. Die werden wahrscheinlich ihre Köpfe im Hintergrund schon zusammenstecken. Ich glaube immer noch, dass wir da einen sehr guten Coaching-Staff verpflichtet haben, ich glaube, dass wir einen sehr guten Coaching-Staff verpflichtet haben. Ich bin da wieder mal sehr positiv. Und bin jetzt halt gespannt, weil jetzt geht die Arbeit von Brent Tillis los, was die Signings von unseren Spielern so langsam angeht. Wir haben heute jetzt den 22.02. Bedeutet, seit zwei Tagen darf der Franchise-Tag vergeben werden. Und da sind die Nachrichten jetzt ja immer mal wieder da, was Brian Burns zum Beispiel angeht. Da bin ich einfach gespannt, was da jetzt passiert. Ich glaube, die Signings selber mit den auslaufenden Spielern dürfen im März erst mit Liga-Start oder zwei Tage vorm Start des Liga-Jahres.
Genau, Liga-Start ist ja, glaube ich, der 13. März und dann gibt es die Tampering-Period, glaube ich. Ne? Das sind dann schon so diese Vorverhandlungen, die da ein paar Tage vorher schon passieren dürfen auf jeden Fall.
Genau. Deswegen geht es halt jetzt mehr um Rumors und ab Anfang März dann um das wirklich Eingemachte. Und ja, ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wie die Strategie von Brent Tillis dann aussehen wird.
Genau, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall so langsam vorbereiten für den Start der Free Agency und wollen einen Blick auf die momentanen Free-Agent-Situationen der Panthers werfen. Wir fangen heute mit der Defense an und arbeiten uns dann nächste Woche natürlich zur Offense vor. Beide Bereiche haben so ihre Spannungen und Tücken, nenne ich es mal, ja, wo man drauf gucken kann. Aber generell, deswegen habe ich auch gerade so gefragt, wie denn so deine Stimmung ist, Free Agency ist für Panthers-Fans in den letzten Jahren, also so empfinde ich das ja auch immer, ja, ist das schon so ein bisschen, wie sagt man, Narbenschau oder so, ne? die ersten Jahre oder seitdem wir das gemacht haben, immer, ja, und jetzt, ne, und wo kann man sich verstärken und wo kann man sich verbessern, ne? Und jetzt ist halt durch die Situation der letzten Jahre, wie sie nun eben mal ist, ist ja immer so, ja, eher Schadensbegrenzung irgendwie angesagt. Also so empfinde ich das so ein bisschen auf beiden Seiten. Denn du weißt ja wieder, ja, im nächsten Jahr, wir werden nicht besonders super konkurrenzfähig sein und vermutlich auch nicht so richtig viele Spiele gewinnen. Aber trotzdem muss ja irgendwie was passieren, damit so der Trend vielleicht wieder nach oben geht und sich das Pfeildiagramm so ein bisschen wendet. Deswegen muss ich auch sagen, ist jetzt so mein Hype-Level, was Free Agency angeht, jetzt eher im mittleren Bereich, weil man wird jetzt auch keinen riesen Superstar-Spieler bekommen.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn an den richtigen Stellen angesetzt wird, dann ist das schon sinnvoll. Und wir haben ja genug eigene Free Agents, um die man sich erstmal da kümmern muss.
Ja. Und auch das ist interessant und das wollen wir uns heute anschauen. Grundlage ist natürlich immer das liebe Geld. So denn auch
wie
der,
immer.
Wie immer. Also im Endeffekt geht es nur ums Geld. Das ist in der NFL nicht anders. Und der Salary Cap der Saison 2024-25 soll Berichten zufolge dieser Woche etwa zwischen 242 und 250 Millionen Dollar liegen. Die genaue Zahl wird in den nächsten Wochen dann final bekannt gegeben, aber das ist so ungefähr die Range, wo es hingehen wird. Also zwischen 242 und 250 Millionen Dollar dürfen die Teams für ihr gesamtes Team in dieser Saison ausgeben. Das darf dafür in den Büchern stehen. Keine Ahnung, wo sind die New Orleans Saints gerade? Bei minus 300 oder?
Wie immer, ne?
Wie immer. Ja. Die Panthers momentan mit 30 Millionen Dollar verfügbarem Cap Space. Das ist so ungefähr die Mitte der Liga. Das ist nicht besonders viel, gerade wenn wir über die Free Agents der Panthers reden. Und da ist speziell im defensiven Bereich, könnte da einiges an Belastungen finanzieller Art auf das Team zukommen. Kommen wir aber gleich dazu. Jetzt ist es so, dass Stand heute diese 30 Millionen Dollar ja natürlich nie die sind, mit denen dann ja tatsächlich die Free Agency startet. Da passieren immer viele Dinge über Strukturierungen, über Entlassungen manchmal auch oder langfristige Vertragsverlängerungen. Wir erklären das immer mal wieder. Ich reiße es ja nur einmal kurz an, ne? Dass halt einfach der Cap-Hit des einzelnen Spielers auf mehrere Saisons verteilt wird. Dadurch kommen eben diese Umstrukturierungen zustande. Ne? Die sagen dann, du kriegst dann vielleicht weniger Basisgehalt sozusagen im Monat, aber dafür hast du hier mal kurz 20 Millionen Dollar Signing-Bonus und den können wir schön über 5 Jahre abschreiben, auch wenn du vielleicht nur noch 3 Jahre einen aktiven Vertrag hast oder so, ne? Da, das sind dann die Hebel, die man da in Bewegung setzen kann. Das ist kurzfristig auf jeden Fall ein Instrument, mit dem viel passieren kann. Es sollte aber auch nicht überstrapazitiert werden. Schöne Grüße nach New Orleans. haben wir eigentlich, es gibt ja tatsächlich manchmal Hörerinnen und Hörer von anderen oder die Fans von anderen Teams sind. Und ich glaube, wir hatten ganz früher ja auch zwei, drei von den Saints, die hier zugehört haben. Genau. Aber ich meine, das ist ja keine Beleidigung gegen das Team, aber das ist nun mal einfach Fakt. Oder die Saints eignen sich einfach als sehr gutes Beispiel, wie man Cap-Situationen vielleicht besser lösen könnte.
Also können uns die Saints-Fans ja auch gerne mal schreiben, wie sie das bei ihrem Team selber sehen. Ich glaube, Spaß macht das nicht, wenn man da die ganze Zeit immer nur über den Verhältnissen sozusagen lebt und das dann kurz vor Saisonbeginn dann wieder restrukturieren muss. So richtig voran kommt man dann ja wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Das heißt, ne, mit diesen 30 Millionen Dollar, die die Panthers jetzt haben, da wird noch einiges passieren. Es werden auf Sicherheit mehr werden. Es gibt 3-4 Szenarien, da wurde auch schon so ein bisschen drüber berichtet. Da habe ich so ein paar Szenarien oder so ein paar Cases gelesen von diversen Beatwritern. Das betrifft oder die Stellschraube sind in der Regel natürlich die Spieler mit dem größten Cap-Hit, dass man da was machen kann. Und das ist in diesem Jahr Taylor Moton. Der hat einen Cap-Hit von 30 Millionen Dollar. Das ist schon echt, echt viel, ne? Also der haut ordentlich rein. Den könnte man restrukturieren, den Vertrag, und ungefähr 8 Millionen Dollar freimachen. Ne? Also, dass man so ein bisschen so eine Vorstellung hat, mit welcher Range man da geht. Macht man sowas dreimal, dann hast du auch 30 Millionen Dollar mehr. Jetzt geht nicht bei allen so. Dann gibt es so die Szenarien, na, vielleicht können wir auch einfach teure Spieler oder müssen teure Spieler einfach cutten, wenn da nichts passiert. Da könnte zum Beispiel Donte Jackson so ein Überraschungskandidat sein. Der hat auch ein Cap-Hit von 15 Millionen Dollar. Wenn man den, ne, da gibt's ja dann die Regelung, ob man das als Post- oder Pre-June-Cut macht und dann den Dead Cap sozusagen über die nächste Saison mitverteilen kann. Wenn man ihn cutten würde, würde man 10 Millionen Dollar freimachen und müsste, glaube ich, nur 5 oder so dann mittragen. Ist die Frage, ob man das machen will, ne? Da spielen dann andere Entscheidungen eine Rolle, weil ja, J.C. Horn, Gesundheit etc., anderer Cornerback-Room, ne? Das sind natürlich auch Überlegungen, die da anstehen. Und natürlich auch eine Verlängerung von Derrick Brown, einfach um ihn, ne, er ist jetzt in seinem 5. Jahr, ihn frühzeitig zu verlängern, um das entsprechend zu verteilen, weil gerade jetzt auch, also um langfristig einfach zu planen, denn sein Cap oder sein Gehalt für das kommende Jahr ist komplett und voll garantiert. Das bekommt er in jedem Fall. Also, ja, keine Ahnung, wenn man, es gibt dann auch so bei Over the Cap oder wie heißen die anderen? Spotrac. Da gibt es natürlich auch Modelle, die dann so ein Estimated Cap Space der Panthers so berechnen. Da gehen die meisten jetzt so gerade zwischen 50 und 60 Millionen aus. Also ich denke, dass dahin könnte es gehen. Das erscheint mir auch nicht ganz unrealistisch.
Ja, denke ich auch. Das ist ja immer so, dass man, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, dann denkt man immer, meine Güte, wie sollen wir da überhaupt bewegungsfähig sein? Aber sieht man ja, um es wieder zu zitieren, man sieht dann ja wieder bei den Saints, dass das halt jedes Jahr wieder funktioniert.
Genau, und dahingehend, ne, das nur so als bisschen so als, ja, als Intro, gehen wir jetzt einmal alle Panthers Unrestricted Free Agents durch, das heißt die, die auf jeden Fall einfach zu einem anderen Team gehen dürften und dort unterschreiben, wenn sie möchten oder da einfach auch ein Angebot beziehungsweise einen Vertrag bekommen. Sind
genau, die Defensiven.
Die, ne? Defensiven, genau. Ja, ja. Offense machen wir nächste Woche.
So.
Da sind einige bekannte Namen dabei und auch einige, ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Ich muss aber noch mal kurz nachgucken. Hat der überhaupt gespielt? genau, da gehen wir jetzt einfach mal der Reihe durch. Und ich denke, wir beginnen mit dem Elefant im Raum. Ein Elefant namens Brian.
Wie nett.
Kai, wie ist denn die Situation? Ich glaube, das ist eine der, also ich glaube, keine andere Schlagzeile wurde habe ich in den letzten Tagen so oft gelesen. Und Brian Burns und Franchise Tag und von Blatt 1, 2, 3 die Top-Free-Agency-Verpflichtungen für die kommende, ja, Saison. Ja, Brian Burns, die Nummer 0.
Sozusagen. Oder im wahrsten Sinne sozusagen. Genau, steht überall mittlerweile drauf, dass das der Nummer 1 Free Agent wäre. Ja, ich bin sehr gespannt, was mit dem passiert. Also aktuell hört man ja sehr viele Sachen. Was wir wissen ist, dass es letztes Jahr keine Einigung gab, dass er sozusagen in diesem Jahr nach einem Hold-In gespielt hat, da im ersten Spiel direkt geliefert hat, aber danach halt wenig gezeigt hat. Hat aber das gesamte Jahr durchgespielt. Laut Berichten will er wohl um die 30 Millionen. Das hat er wohl die ganze Zeit relativ klar kommuniziert. Und da gehen jetzt so ein bisschen die Angebote der Panthers, die Berichte darüber ein wenig auseinander. Es hieß irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr haben sie ihm sowas um 22, 23 Millionen geboten. Jetzt der letzte Bericht war, dass sie ihm etwas um die 27 Millionen
auch gelesen haben.
Und das 27 Millionen wäre, ja, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich der, also das wäre aus meiner Sicht der Punkt, wo er hätte sagen müssen, das nehme ich, weil 27 Millionen ist für das, was er jetzt vielleicht auch gerade im letzten Jahr geleistet hat, mag er sich auch möglicherweise zurückgehalten haben, um sich nicht zu verletzen, 27 Millionen würde ihn schon ziemlich hoch einstufen, da wären nur die Bosa-Brüder, glaube ich, über ihm, richtig? Und TJ Watt?
Ja, ich denke, es wird noch was passieren, ne, mit, also gerade die auf seiner Position. Ich weiß nicht, was Chris Jones bekommen hat oder bekommen wird im kommenden Jahr. Allerdings, und deswegen ist es auch, finde ich, ein bisschen immer schwierig, Brian Burns so ein bisschen einzuordnen, auch weil er ist halt vergleichsweise noch sehr jung, ne, mit 25. Also er wird auf jeden Fall, selbst wenn er jetzt ein 3 oder schätzungsweise will er eher einen 4- oder einen 5-Jahres-Vertrag haben. Wenn er gesund bleibt, kann er danach nochmal einen kriegen.
Ja, genau, das sollte man auch nicht vergessen und auch mit einrechnen. Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Der Marktwert laut Spotrac, das habe ich nochmal nachgeguckt, der liegt bei 21,7 Millionen pro Jahr. Ist natürlich aber auch eine Konsequenz aus dem letzten, nicht sehr besonders guten Jahr von ihm, was man wahrscheinlich nicht zählen kann, weil, wie gesagt, das ist eher das Jahr gewesen, wo ich schätze, dass er eher versucht hat, sich nicht zu verletzen, ja, um seinen Value nicht zu zerstören. Wie siehst du das? Was glaubst du, was da passieren wird? Und was ist deine Meinung insgesamt zu dem Thema?
Also meine Meinung grundlegend zu dem Thema ist, dass es in allem, und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber dass es kurzfristig erstmal nur lose-lose ist für die Panthers, egal was sie tun. Sie haben es verpasst, ihn wirklich zu traden für, wenn die Angebote so stimmen, ne, von den Rams, 2 First und 1 Drittrunden-Pick, unfassbar viel. Wenn sie das hätten machen wollen, wir sind jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch an dem Punkt, wo man sagt, die Panthers sollten vielleicht aufhören, immer ihre guten Spieler zu traden, weil bei anderen Teams legen die dann so richtig los. Das ist auch so eine Karma-Geschichte vielleicht. Da wollten sie ihn unbedingt behalten. Und dann haben sie es nicht geschafft, sich darauf zu einigen, mit ihm auf einen langfristigen Vertrag. Und das ist schon, ja, ich weiß, altes Regime, aber das hätte schon eigentlich nicht passieren dürfen. Also bei dem Angebot an Kompensation hätten sie ihn entweder traden müssen oder sofort sagen, hier, dein Vertrag, bitte unterschreib. Dann wäre das richtig gegessen gewesen. Du kannst ihn jetzt nicht einfach Free Agent werden lassen und riskieren, dass er bei einem anderen Team unterschreibt, weil dann hast du überhaupt gar keinen Value. Das ist dann wie bei irgendwelchen Spielern, die man vorher abgegeben hat und dann ja überhaupt auch gar nichts mehr zurückbekommen hat. Und bei einem First-Rounder wie Brian Burns, der gut spielen kann, mit 25, den jetzt einfach so gehen zu lassen, ohne irgendwas, das kannst du nicht machen. Also in keinem Fall.
Total absurd.
Das genau. Wäre einfach nur absurd. Da müsste sich das Front Office ja dann eigentlich schon wieder inkompetenterweise zurücktreten. Also das geht überhaupt nicht. Das heißt, es bleibt nur Franchise Tag erstmal. Und der ist richtig, richtig hoch. Das sind, ne, wir behalten diese Stand jetzt 30, vielleicht 50, 60 Millionen im Hinterkopf. Das heißt, der Franchise Tag, der wird komplett fällig und das sind für Brian Burns 22,7 Millionen Dollar. Also ordentlich. Und was macht man jetzt? Okay, wir gehen davon aus, dass er getaggt wird, außer Brent Hillis schafft es in den nächsten Tagen bis zur Frist eben da was hinzukriegen. Weiß ich nicht, ob das wahrscheinlich ist. Ich kann es mir vorstellen, aber andererseits weiß ich irgendwie auch nicht. So, was machst du dann? Du kannst ihn taggen und dann hoffen, dass du dich, bis wann geht das immer so, bis Anfang Juli, ne? Können sie sich dann doch noch einigen auf einen Vertrag? Das ist dann auch wieder zukunftsgerichtet, dass du auch zukunftsmäßig mit deinem Capspace ein bisschen planen kannst. Und du weißt natürlich auch, wie viel du für die Free Agency dann letztendlich zur Verfügung hast und ausgeben kannst. Also mit der Option, vielleicht musst du diese 22,7 Millionen wirklich komplett bezahlen. Deswegen, da muss auf jeden Fall erstmal eine Einigung her, egal ob Tag oder nicht. Dann gibt es natürlich dann das Szenario Tag and Trade. Und auch da muss die Kompensation passen. Und ich glaube nicht, dass es eine passende Kompensation für dieses Szenario gibt. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist halt die Frage. Was wäre eine passende Kompensation für Brian Burns?
Gut, wenn die Rams das hingegeben haben für 2 Firsts und einen Third, dann hätten sie ihn gut noch 2 Jahre auf dem Rookie-Deal gehabt. Das heißt, ne, sie müssen ihn dann auch bezahlen. Das heißt, es muss ein Team sein, das sagt, wir nehmen diesen Pass-Rusher, wir geben ihm die Kohle und das wird dann, denke ich, oder es ist mein Gefühl, jetzt eher ein Team sein, das sagt, wir haben entweder unfassbar viel Geld, auch wenn wir nicht so super kompetitiv sind vielleicht, also ne, gerade so ein Washington oder so, die fallen mir jetzt gerade nur ein, weil sie halt absurd viel Kohle haben, die den dann nehmen. Oder es ist ein Contender, allerdings ne, Contender, die so einen Pass-Rusher haben wollen, wo picken die? Dann super spät, erste Runde. Und ob du dann nur dafür, dass du wieder in die erste Runde kannst, dass du dann an zwischen 25 und 30 irgendwie noch einen Draft-Pick bekommst, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht mal ein First-Rounder, vielleicht ist es noch ein zusätzlicher zwei Seconds oder irgend sowas. Und da bin ich dann auch wieder ne, bei dem Argument, Draft-Pick ist oder Draft ist so ein Glücksspiel stellenweise und wie Pech man haben kann, hat man im letzten Jahr bei den Panthers gesehen. Und es gibt ja auch personell keine Alternative zu Brian Burns. Also wenn du ihn ja nicht hast, dann ist der, gut, so wirklich viel Pass-Rush gab es jetzt in der letzten Saison nicht, dann wird es dann noch ein bisschen weniger und arg viel weniger Spiele kann man auch nicht verlieren, aber es gibt halt auch einfach wenig personelle Alternativen. Außer du machst wieder Free Agency und unteres Regal oder so, aber das kann ja auch eine Strategie sein, im Sinne von langfristig was aufbauen. Genau, das ist der Punkt, den ich noch sagen wollte. Du bezahlst du Brian Burns für 4 Jahre richtig viel Geld? Ist nur die Frage, also ne, ist er in 4 Jahren dann noch so gut, wenn du ihn vielleicht brauchst, wenn du in 4 Jahren vielleicht mal einen Playoff-Run hinkriegen kannst oder so? Aber ich glaube, so denkt nur so der Fanalist und kein Besitzer oder kein Front Office.
Denke ich auch. Ich glaube tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, ist der entscheidende Faktor. Ne? Also ich als Fan natürlich würde ich gerne einen First-Round-Pick irgendwo noch haben und würde das mir angucken, weil ich das spannend finde. Und mittlerweile ist ja wir sind so viel Kummer gewohnt, dass es ziemlich egal ist, welche Spieler da jetzt noch gehen. Da muss jetzt erstmal was aufgebaut werden, dem man auch wirklich richtig zujubeln kann sozusagen. Und das war Brian Burns halt in der letzten Saison auch nicht unbedingt. Mhm. Aber alle Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, ne, 25 Jahre alt, also noch sehr jung. Natürlich teuer, aber letztendlich würdest du ihn jetzt weggeben, um zu hoffen, dass du im Draft jemanden bekommst, der so gut ist wie er, aber auf einem Rookie-Vertrag dann spielt. Also da kann man dann auch gucken, das kommt, wie gesagt, ganz auf die Strategie von Brent Tillis dann letztendlich an. Will er wirklich einen kompletten Neuaufbau, so wie es zum Beispiel ja die Lions gemacht haben, ne, mit ihrem jungen Kader. Auch die könnten Kandidat für vielleicht so jemanden sein wie Brian Burns als Pass-Rusher, weil das denen halt fehlt. Aber wahrscheinlich werden die nicht so einen teuren Move machen, weil sie das weiter gesund aufbauen wollen, wie sie es halt in den letzten Jahren auch schon gemacht haben. Und wenn es bei uns genau das auch werden soll, ja, dann könnte das sein, dass er geht. Andernfalls ist es halt, wäre es halt irgendwo auch absurd. Also es wäre schon sinnvoll, ihn zu halten und zu gucken, dass man da wirklich sich auf einen vernünftigen Vertrag, auf einen vernünftigen Deal einigt, der alle Beteiligten irgendwie glücklich macht und halt in diesem Jahr den Capspace vielleicht erstmal weiter entlastet oder nicht so stark belastet, wie es dann letztendlich der Franchise-Tag machen würde.
Es gibt ja, deswegen hatte ich das ja gerade nochmal gesagt, es gibt relativ wenig Alternativen bei den Panthers im Roster. DJ Johnson ist übrigens genauso alt wie Brian Burns. Das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. Und der hat schon jetzt 5 Jahre NFL gespielt, war nie verletzt. Gut, hat sich einmal, glaube ich, das Handgelenk gebrochen, weil er aus Zorn auf den Turf gehauen hat. Aber ja.
Wie doll man da draufhauen muss dann auch, ne? Naja.
Also und deswegen, das, um zurück an den Anfang zu kommen, deswegen bin ich gerade so, was Free Agency angeht, das ist so, also Brian Burns ist einfach absolut mishandled Situation, würden die Beatwriter schreiben, wie man das so versauen konnte in den letzten Jahren, das ist einfach unfassbar. Generell diese ganze Roster-Building-Geschichte, weil ist nie wirklich immer, wir machen hier Retool und Restart und was weiß ich, aber wir fangen nie an, von null aufzubauen. Ich behaupte, wir wären besser gewesen, wenn man das konsequent gemacht hätte, aber
klar,
weiß man ja alles nicht.
Ja, aber also, ergibt in meinem Kopf sowieso immer wenig Sinn, das so sanft zu machen. Dann lieber einmal den harten Cut. Also macht auch mehr Spaß, glaube ich, letztendlich dann, als das, was da jetzt passiert ist.
Also wir gehen bei Brian Burns jetzt einfach vom Franchise-Tag aus. Vielleicht passiert vorher noch was, aber also da passt dieser Bericht, den du angesprochen hast, der passt dann wieder nicht so für mich wieder so ein bisschen. Wenn Brian Burns sagt, ich will 30, die Panthers sagen, wir geben dir 27, wir wollen dich aber unbedingt behalten, weil sonst hätten wir ja auch das von den Rams nehmen können. Da dachte ich, also Leute, also wegen den 3 Millionen, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Anforderungen, was Garantien oder Boni angeht, vielleicht ein bisschen wild, aber das ist doch, er ist doch nicht der einzige Spieler, der in diesem Ausmaß Verträge haben will.
Ja, genau.
Von daher.
Ich glaube, er ist dabei immer noch sehr nett, im Gegensatz zu vielleicht anderen Spielern. Also.
Um Hoffnung zu machen, er schrieb gestern auf Twitter einen Tweet mit Keep Pounding, also er will bestimmt immer noch da bleiben.
Ja, warum schreibt der Keep Pounding Punkt, Punkt, Punkt? Lass uns das nochmal analysieren.
Ah ja, genau. Um wieder zu den wichtigen Themen zu kommen. Mhm. Ja, Brian Burns, Lirum Larum. Da wird was geschehen auf jeden Fall. Nichts, ja. Die Situation ist halt, wie sie ist. So,
it is what it is.
It is what it is. Ich
würde behaupten, nächste Woche reden wir darüber, dass in den News, dass er den Franchise-Tag bekommt.
Vermutlich. Ja. So, nächste Adresse, die man unbedingt behalten will, weil man in diesem Spieler ja wirklich einen gefunden hat, den man nicht verlieren will. Und das ist Frankie Louvu.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, das wäre, also neben den ganzen, was machen wir mit Brian Burns und das sind die großen News, die da so sind, ist das, glaube ich, die für uns Fans fast größte News und wahrscheinlich auch für die Franchise insgesamt. Der Typ ist so wichtig auf so vielen verschiedenen Positionen und als Leader, glaube ich, auch in der Defense. Aber auch da wirst du bezahlen müssen.
Ja.
Also zumindest mehr als das, was wir jetzt bezahlt haben, weil er einfach ein Schnapper war, als wir ihn von den Jets bekommen haben. Und jetzt hat er sich natürlich auch einen Namen und einen Vertrag erspielt, sozusagen.
Ja, du hattest da ein bisschen rausgesucht, ne? Er hat im letzten Jahr 4,5 Millionen bekommen. Wird jetzt im Market Value geschätzt 45 Millionen. Für 4 Jahre, ne? Also nicht pro Jahr. Das wäre dann schon, wo steht's? Nick Bosa bekommt 34 Millionen pro Jahr. Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Das ist schon krass, ne? Das ist ja schon fast Quarterback-Money.
Das ist viel Geld, aber er ist halt auch wirklich gut.
Ja, also wird geschätzt mit in etwa 11 Millionen pro Jahr. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre und toller Spieler. Also wir wollen jetzt heute nicht über die Offense reden, aber es ist natürlich klar, dass wir unfassbar viel Geld für die Offense brauchen. Außer ne, man macht jetzt setzt jetzt quasi bei der Defense auf die Veteranen, auf das Team, das so funktioniert hat, ne, und Konstanz mit Evero und allem. Und bauen die Offense neu und jung auf. Wäre ja auch was, ist die Frage, ob man dann jemals in so ein fertiges Team kommt. Aber wissen wir ja nicht so genau, was passiert. Aber klar ist ja auch, Free Agency ist immer der Wegweiser dorthin, was im Draft passiert. Aber also Frankie Louvu gibt es, glaube ich, keine Diskussion, dass man den behalten will.
Auf jeden Fall. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er weg will. Ich glaube, Evero ist da nochmal so ein sehr guter ein sehr gutes Argument auf Panthers Seite, obwohl auch Louvu wissen wird, dass das im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann, dann sozusagen. Aber ich glaube auch, dass Frankie Louvu erkannt hat, hier ist er durchgestartet bei den Panthers und deswegen glaube ich auch, dass er bleiben will. Auf der anderen Seite ist er 27. Mhm. Vielleicht möchte er auch nochmal einen richtig, wirklich dicken, fetten Vertrag woanders unterschreiben und seinen Marktwert auf der in der Free Agency austesten. Also auch das wäre natürlich möglich und denkbar. Je nachdem, was da möglicherweise mit den Carolina Panthers verhandelt werden kann.
Ja, ich denke auch. Also Pluspunkt da ist, denke ich, dass gerade Evero wieder zurückkommt mit seinem Stab. wenn es einen neuen Defensive Coordinator gegeben hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich sein Interesse nicht so als tief angesehen, dass er da länger bleiben will.
Ja, genau, denke ich auch.
Gut, du hast gesagt, Frankie Louvo 27. Das Interessante ist, dass wir scheinbar dann doch, ne, und diese ganzen Defense-Spieler, die jetzt so langsam Free Agent werden, das sind dann manchmal auch so welche aus den Panthers-Draft-Klassen der letzten Jahre. Dann merken wir schon so, ja, die gehen dann nämlich auch schon so langsam auf die 30 zu. Ist, glaube ich, noch kein Alter jetzt so für die Defense-Spieler. Das geht ja meistens auch gerade bei den Pass-Rushern immer noch so ein bisschen länger, wenn die sich nicht verletzen. Aber ich fand es dann doch interessant, dass wir dann doch schon so einige, die ja etwas in der Veteranengegend unterwegs waren, vom Alter her.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen, da eine Auffrischung ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Ja. Von daher, also auch wie gesagt, viele Namen jetzt oder einige, die ich zwar irgendwie mal gehört hatte, aber ich musste dann erstmal nachgucken, also wie viele haben die denn überhaupt gespielt und haben die überhaupt gespielt und was haben die gemacht? Und da ist zum Beispiel einer, DeShawn Williams, der übrigens schon 31 Jahre alt ist, hat aber in 16 Spielen gespielt, hatte 33 Combined Tackles, hatte einen Sack und einen Deflected Pass, hat letztes Jahr 1,75 Millionen Dollar bekommen, ist mit Sicherheit ein, ja, kein Starter, eher so ein Rotational Guy, Veteran, Backup, der wahrscheinlich für relativ wenig Geld zu haben sein wird. Dafür, ja, dass so seine Zahlen, glaube ich, ganz okay waren, ist das bestimmt jemand, den man behalten kann zu dem Preis.
Ich glaube auch. Ich glaube, der hat ganz gut funktioniert neben Derrick Brown. Insofern ist es nicht verkehrt, wahrscheinlich den zurückzuholen, wenn er in der Defense funktioniert hat. Und 16 Spiele sind ja schon mal eine Hausmarke, ne? Also insofern hat er da auch einiges gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man den dann für ähnliches Geld wieder zurückholt, ja.
Vielleicht ja auch, also ne, gerade in dem Alter, ob der sagt, kriegst du nochmal 2 oder 3 und entweder hören die dann eh schon auf oder ist jetzt kein Spieler, den sich wahrscheinlich jetzt ein Contender irgendwie sichert, außer die wollen ultra tief gehen auf der Position. Henry Anderson, auch ein Name, der irgendwo in meinem Hinterkopf rumflog, aber jetzt auch nicht so mega krass im Einsatz, ist auch 32 Jahre alt, hat letztes Jahr etwas mehr wie 1 Million Dollar Gehalt bekommen, war in 11 Spielen am Start und hatte 18 Combined Tackles. Ja, macht jetzt.
Ich glaub, der hat sich relativ zu Anfang der Saison verletzt. Ich glaube, das war es. Der ist von den New England Patriots gekommen. Und war eigentlich irgendwie, wurde, glaube ich, ganz positiv gesehen von uns. War dann verletzt und ist dann nicht groß mehr aufgefallen letztendlich.
Ja, also ne, die Defense war natürlich letztes Jahr auch von vielen, vielen Verletzungen heimgesucht. Und glaube ich auch viele gerade so aus dieser Reihe, die jetzt nicht unbedingt im Starting-Line-up stehen, sondern vielleicht auch bei bestimmten Spielzügen oder so dann zum Einsatz kommen. Das hat man dann einfach nicht so gesehen. Aber unsere Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich dann auch im Laufe der Saison etwas gesunken.
Ja, genau. Aber auch ne, etwas über 1 Million. Also wäre kein Risiko, ihn zurückzuholen, wenn man entscheidet, dass das einer ist, der in der Rotation gut funktioniert.
Gleiches gilt für Defensive End Chris Wormley. Ist auch 30 Jahre alt, hat 1 Million verdient, 5 Spiele, 4 Combined Tackles. Jo, verdient ein bisschen mehr als ein Practice-Squad-Spieler, wobei der vielleicht in seinem Alter auch schon dann die Gehaltsklasse drüber ist. Ja, kann ich wenig zu sagen.
Ja, also genau das gleiche wie bei den anderen beiden auch halt. Nur sehr viel weniger gespielt. Also der wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Kohle bekommen. Also genau das gleiche wieder um die Million oder so. Aber könnte natürlich auch passieren, dass er dann vor der Saison gecuttet wird, je nachdem, was man denn da macht. Wenn man ihn weiter verpflichten möchte.
Kommen wir zu den etwas bekannteren Namen und auch gleich zu einem meiner Lieblinge, Outside Linebacker, Marquise Haynes. War letztes Jahr fast immer verletzt, hatte sich, glaube ich, im Trainingcamp schon am Rücken verletzt, hat dann kam in 7 Spielen zum Einsatz, war aber nie so bei 100%, hatte 16 Combined Tackles, 12 Solo Tackles, einen Sack. Ist tatsächlich ein Panthers Draft Pick aus 2018. Und ich fand den seitdem immer cool. Hat nie so die Riesenrolle gespielt, aber hat dann schon in jeder Saison so seine Momente gehabt. Und da hat er mir immer sehr gut gefallen. Ja, ist jetzt auch schon 30, hat im letzten Jahr knapp $2.75 Millionen verdient. Klar, den will ich natürlich wieder haben. Das ist dann.
Ja, kommt ein bisschen auf seine Verletzung an und ob man ihm da vertraut. Ich denke mal, viel teurer wird er nicht werden. Eher auch so in die Richtung, dass er vielleicht ein bisschen günstiger wird oder so. Auch ein Kandidat für eine Verlängerung, wenn man denn an ihn glaubt.
Und eine hochspannende Personalie, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Und da kommen wir jetzt nämlich auch schon zum ersten Spieler des All-Defensive Draft von Matt Rhule seinerzeit, 2020. Yitor Gross-Matos. Glaube ich, ursprünglich mal gedraftet als Gegenüber von Brian Burns. Konnte sich meiner Meinung nach nie so wirklich zeigen. War ja auch oft verletzt. Nicht schlimm, hat aber doch immer einige Spiele verpasst in seiner Karriere. Gerade in seinem Rookie-Jahr 4 Spiele verpasst. Im zweiten Jahr 2. Im dritten Jahr hat er schon durchgespielt. Auch dieses Jahr 5 Spiele verpasst. War natürlich noch auf seinem Rookie-Deal. Das heißt, er hat im letzten Jahr 2 Millionen verdient. Aber vom subjektiven Eindruck hatten, ich glaube, du auch, schon das Gefühl, dass er sich ein bisschen verbessert hat oder dass er mehr aufgespielt hat in der letzten Saison.
Ja, ich glaube, das System von Ivero ist ihm sehr zugute gekommen und da konnte er sich mal ordentlich zeigen. Haben wir uns ja in mehreren Sendungen ein wenig überrascht geäußert, dass der jetzt auch wieder nach vorne kommt, obwohl wir das nicht erwartet hätten. Insofern, das hat er schon ganz schön gut gemacht letztes Jahr. Ich habe aber keine Idee, wie sein Marktwert im nächsten Jahr aussehen würde.
Also ich war noch ein bisschen überrascht, weil ich habe mir dann die Zahlen nochmal so angeschaut. Klar, Zahlen sind natürlich auch immer ein bisschen relativ, das darf man natürlich nicht so sehen, aber ich nur mal so einen Eindruck zu bekommen, was er gemacht hat. Er hatte diese Saison 4,5 Sacks. Das ist Karrierebestwert bisher. Er hatte 2021 3,5 und davor jeweils 2,5. Hat dafür, dass er nur 12 Spiele gespielt hat, 14 Solo-Tackles, also war wesentlich effizienter beim Tackeln als im Jahr zuvor. Ich hatte es nur, wenn ich mir die Zahlen so angucke, da ist schon so eine Verbesserung. Ich hatte ihn aber irgendwie als signifikanteren Sprung abgespeichert. Aber wie du sagst, das ist natürlich auch schwer zu vergleichen, gerade was jetzt die 3-4 Base angeht oder so. Ich bin bei ihm total unschlüssig. Wichtiger Wert tatsächlich noch, deswegen ist er ihm vielleicht auch ein bisschen bekannt. Er hat 7 Tackles for Loss und ist damit hinter Brian Burns, Frankie Louvu und Derek Brown der mit den meisten Tackles for Loss bei den Panthers gewesen dieses Jahr.
Und ich glaube, das ist ja auch das, was wirklich, also Sacks und Tackles for Loss ist ja das, was immer am meisten auffällt, wenn man sich so Spiele betrachtet und darauf, also da würde auf alle Fälle uns sehr, sehr doll aufgefallen sein bei genau diesen Szenen. Wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an, was er im nächsten Jahr verdienen würde. Rookie-Deal ausgelaufen, das wäre halt interessant und spannend, weil ich glaube, ich würde ihn halten wollen. Aber die Frage ist, für wie viel?
Ja, habe ich auch schwer das Gefühl. Dazu müsste man mal vergleichen. Ich weiß gar nicht, wann kam er denn? Dritte oder vierte Runde oder so, kann das sein? Ja, er war tatsächlich ein Zweitrunden-Pick. Vor allem wahrscheinlich, vermutlich kommt da auch ein bisschen die Enttäuschung her, weil man dachte, Zweitrunden-Pick hätte er vielleicht ein bisschen, oder hat man sich vielleicht einen höheren Impact versprochen von ihm.
Total. Wir haben auch viel über ihn geredet beim Draft, ne? Weil wir das Interview vor Augen, also das Interview habe ich immer noch vor Augen. Mhm. Selten so einen sehr sympathischen Menschen gesehen irgendwie, der dann noch über seine Crocs denn da philosophiert hat und so. Also das war schon
genau die Crocs.
Das war schon gut und dann seine Reichweite und seine Schnelligkeit. Also das hätte halt schon ziemlich gut werden können und das war es aber nicht. Wie gesagt, im letzten Jahr ist er positiver aufgefallen, aber das ist dann halt auch das Vertragsjahr. Jetzt ist halt, wär ich halt gespannt. Was ist er wert? Was ist man bereit, ihm zu geben? Welchen Markt hat er möglicherweise in der Free Agency? Bin ich gespannt. Also, wenn er das halten könnte, wäre er mit Sicherheit ein Gewinn, aber nicht um jeden Preis.
Ich würde jetzt so vom Gefühl her sagen, vielleicht 5 Millionen pro Jahr.
Würde ich wahrscheinlich nehmen.
Also jetzt nur mal so ein bisschen so über die Range gedacht, ne? Wir haben gerade über Marquise Haynes gesprochen. Das war, glaube ich, ein Viertrunden-Pick. Der war jetzt so bei 3 Millionen. Das war, glaube ich, schon, wobei das müsste auch, nee, war kein Rookie-Deal mehr. Das war dann schon die Verlängerung. Das war dann nur eine kürzere. Ja, vielleicht, ja, 5 Millionen ist vielleicht eine ganz gute Hausnummer.
Genau, dafür ist er halt auch erst 25, ne? Also ja, auch da ja, reden wir genau. von einem nach wie vor jungen Spieler.
Auch große Überraschung, finde ich, ist der nächste Spieler, Kamu Grugier-Hill, war unfassbar günstig für 1,3 Millionen im letzten Jahr, hat in allen Spielen gespielt, 56 Combined Tackles, 24 Solo, 1 Sack, 2 Pass Deflection, 1 Interception, ist hinter Luvu Brown, Bell, Xavier Woods, Dante Jackson, der Panthers Defense-Spieler mit den meisten Combined Tackles. Klar, hat viel gespielt, aber den fand ich richtig gut.
Ja.
Wenn man den behalten kann, also wahrscheinlich nach der Saison nicht mehr für das Geld, aber der, finde ich, der hat einen tollen Job gemacht.
Genau, aber auch er ist 29, ne? Insofern wird er jetzt keinen Riesensprung machen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber ein bisschen mehr wird es dann schon werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dem dann so einen 2-Jahres-Vertrag vielleicht gibt oder so, damit der einfach noch ein bisschen bei uns bleibt.
Ja, man muss natürlich dann auch so ein bisschen auf die Entwicklung gerade bei den Linebackern so ein bisschen schauen. Ich sehe da jetzt gerade noch nicht so den riesigen Need. Er hat, ich meine, ne, Shaq Thompson hat praktisch ein Spiel gespielt, 2 und dann war ja praktisch hinter Deion Jones war dann Grugier-Hill eigentlich dann so der zweite beziehungsweise dritte Linebacker. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Shaq Thompson nochmal eine Saison zurückkommt. Der hat ja auch seinen Vertrag nochmal strukturiert nach seiner Verletzung, aber auch bei dem ist die Ausfahrt langsam in Sicht, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich ist dann so Linebacker-Core im nächsten Jahr dann irgendwie so ein Thema, wo man sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen verjüngen will und muss. Von daher denke ich, so wie du sagst, 1-2-Jahres-Vertrag, wenn er sowas nimmt, bestimmt eine gute Idee.
Ja, denke ich auch.
Ähnliches, ne, gerade schon gesagt, Deion Jones wird ebenfalls Free Agent, hat auch knapp 1 Million bekommen letztem Jahr. Ja, ist auch auffällig gewesen. 1 Sack, 6 Pass Deflections, 1 Interception. Das ist bei den wenigen Turnovern, die Panthers kreiert haben in der Defense, ist dann natürlich jede einzelne Interception ein markantes Ausrufezeichen für den Spieler. Ja, auch hier denke ich, um diese Linebacker-Tiefe zu halten, wäre es eine gute Idee, ihm auch nochmal einen Vertrag zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen, weil sich das auch in der Range dann ungefähr bewegen wird, ja.
Kannst du dich denn an T. Davis erinnern? Auch ein Linebacker.
Nein, kann ich nicht. Ich bin überrascht, dass du aufgeschrieben hast, dass der 8 Spiele gemacht hat. Aber ist mir nicht, also hättest du mir den Namen hingeworfen, wo spielt der? Hätte ich dir leider nicht beantworten können.
Ja. Ich habe jetzt die einzelnen Snap-Counts nicht rausgesucht. Es könnte sein, dass der natürlich auch nur Special Teams gespielt hat. Aber ne, also war in 8 Spielen dabei, hatte 5 Tackles, ein nicht wesentlicher Faktor, kann ich nicht viel dazu sagen. Aber ich denke, ja, keine Ahnung. Wenn er gepasst hat, und jetzt so gerade, ne, im Sinne der Konstanz und Defense, ja, lasst das Linebacker-Core so rund, das war, glaube ich, in Ordnung. Wo die Defense sich verbessern muss, denke ich, das ist eh klar und das ist, denke ich, auch hauptsächlich im Pass-Rush. Und vielleicht noch so ein bisschen, gerade was die Positionsgruppe angeht, über die wir jetzt sprechen, denn die wird mal wieder hochspannend. Cornerbacks, hatte schon angedeutet, ja, man könnte ja, vielleicht muss man aus Cap-Gründen Dante irgendwie entlassen, aber ist das eine gute Idee, wenn du wirklich JC Horn als ersten Corner haben willst und gar nicht weißt, ob der so verletzungsfrei irgendwie sein kann? Und dann war da ja immer noch CJ Henderson, der jetzt auch Free Agent wird, war im letzten Jahr auf der Fifth-Year-Option, glaube ich, von seinem Rookie-Vertrag.
Ich meine im vierten Jahr und wir haben die Fifth-Year-Option für dieses Jahr nicht gezogen.
Kann auch sein, okay.
Ich glaube, das war's.
Er hat trotzdem 5 Millionen bekommen, hat etwa einen Marktwert von 8,5 Millionen pro Jahr. Ich meine, klar, er hatte natürlich seine Zahlen, die hat er aufgelegt. Ne? Hat er, war auch mal verletzt, hat aber ansonsten recht viel gespielt. Hatte einen Sack, 2 Pass Deflections. Aber ich glaube, wir waren uns da einig, dass das nicht der Goldjunge war, für den man ihn vielleicht geholt hat. Oder er war ja relativ günstig zu holen, ne, damals für einen First-Round-Pick, aber hat nicht das gezeigt, was man sich versprochen hat.
Ich kann nicht vergessen, dass geschrieben wurde, dass er sehr wahrscheinlich kein Interesse hat, Footballspieler zu sein in dem Sinne, dass er halt wahnsinnig viel Talent hat, aber irgendwie nicht so richtig mit dem Sport an sich warm wird. Mhm. Und dass es ihm an Einstellung fehlt. Und das sehe ich leider oder habe ich zu häufig gesehen. Insofern hoffe ich in dem Falle, dass wir vielleicht hier jetzt heute das letzte Mal über ihn sprechen oder gesprochen haben.
War das nicht auch der, den hattest du auch so ein bisschen auf deiner Liste diese Saison, der dem Play nicht nachgeht.
Ja, ganz genau. Das meine ich mit der Einstellung, ja.
Meine ich
mit der einfach stehen bleibt und abschenkt und ich weiß gar nicht, wer denn da noch, da, ich glaube, da kam dann Luwu oder so und hat den Spieler dann noch weggetackelt, weil Henderson einfach nach seinem Versuch stehen geblieben ist und geguckt hat und ich glaube, er hat ihn nicht gedown, ne? Ich glaube, er hat ihn...
Ja, oder ja, irgendwie sowas.
Da, also ganz furchtbar. Genau das, was ich nicht ertragen kann, ja.
Ja, und seinen Platz oder seine Rolle, die er eigentlich haben sollte als junger First-Round-Cornerback, hat dann der Veteran übernommen, Troy Hill, schon 32 Jahre alt, hat letztes Jahr auch für ein Fünftel des Geldes gespielt von CJ Henderson. In 16 Spielen, 48 Combined Tackles, 26 Solo Tackles, 6 Pass Deflections und eine der seltenen Interceptions. Also ja, auch der, ja, nicht mehr der Jüngste, aber auch nach der Saison, der wird keine 5 Millionen irgendwo wollen und kriegen. Glaube ich.
Nee, das wird sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, glaube ich. Aber ich würde mich freuen, wenn wir den zurückholen könnten.
Ja, absolut. Weil der war
einfach
absolut
gut. Und also haben wir ja schon die ganze Saison drüber gesprochen. Alles, was wir da auf Corner, wir waren sehr, sehr skeptisch, was den Cornerback-Room anging. Aber alles, was da geholt wurde, versucht wurde, hat eigentlich immer funktioniert. Also selbst wenn sich da jemand verletzt hat und da wurde jemand, ein neuer Cornerback reingeschmissen, hat das geklappt. Und mit Troy Hill ganz besonders gut. Der hat wirklich gut funktioniert, insofern, da würde ich mich freuen, ja.
Bekannterer Name, den wir aber eigentlich gar nicht gesehen haben, war Shaquille Griffin, ehemaliger Cornerback bei den Seahawks. Ah, ein Seahawk.
wie schön man gehört hat, dass es dir in dem Moment aufgefallen ist, als du es gesagt hast.
Ja, ist 28, also noch nicht so alt, war aber jetzt auch nur 3 Spiele active. Man hat ihn, glaube ich, mal im Special Team gesehen. Ob ich ihn wirklich, in einem Defense-Snap kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich
ihn... Ja, ich ja. Also ich weiß, dass ich ihn da gesehen habe, weil er natürlich auffällt mit seinen langen Haaren. Und ich dachte so, Dante? Und ich weiß noch, dass wir in dem Spiel, da habe ich auch relativ positiv von ihm gesprochen, weil es mir gefallen hat. Also weil alleine... auch wenn er da keine großen Wunderdinge vollbracht hat, aber alleine der Effort, der genau das, was CJ Henderson fehlt, das hat Shaquille Griffin meiner Meinung nach schon ziemlich stark, ja.
Ja, hat 3,5 Millionen in den Büchern gehabt letztes Jahr. Der Marktwert spricht so ungefähr von 2 Millionen. Also ich denke, den kann man auch im Grunde der Tiefe und wenn dann irgendjemand CJ Henderson ersetzen muss im Starting Lineup, dann. Ja, wobei ich nicht weiß, ist das ist eher so ein Slot Corner eigentlich, oder?
Mhm. Ja, aber also ganz wichtiger Baustein meiner Meinung nach. Also ich würde mich da sehr freuen. Mit der Seahawks-Verbindung, da ist es sehr wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, dass er dann bleibt. Insofern, ja, fände ich gut. Ich glaube, dann müssen wir uns, also ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir mit Horn, Hill und Griffin da schon mal drei Baustellen geschlossen haben, sozusagen. Dante Jackson, wie gesagt, abhängig davon, was man sich dazu entscheidet, ob man den vielleicht gehen lässt, wegen des Cap Spaces. Ja, also sehr, sehr gerne behalten.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spieler, der, glaube ich, viele Fanherzen erobert hat in seinen ersten beiden Jahren, Jeremy Chinn. Ja, ich glaube, das ist bekannt, dass er sehr, sehr wenig Einsatzzeit hatte, sehr wenig Snaps gespielt hat in diesem Jahr. Hatte nur 12 Spiele tatsächlich. Ich weiß gar nicht, war er verletzt oder war er da einfach nicht active?
Ich glaube, er war nicht active tatsächlich in einigen Spielen.
Hat in 8 Spielen gestartet, hatte einen Sack, hatte die weniger, ja, also wenn man wirklich nur seine Zahlen anguckt, da ist es das schwächste Jahr seiner Karriere, auch klar trotz Verletzungen. Er hat aber auch in den Jahren zuvor, 2021 hat er die komplette Saison gespielt. Ich glaube, das müsste sein bestes Jahr auch gewesen sein. Ja, da ist er ja einfach untergegangen. Wir haben, glaube ich, letztens schon drüber über ihn gesprochen, so ein bisschen. Ob, ja, aber es sieht nicht so aus, als ob es einen Plan für ihn gäbe.
Ja, es gab da halt so einen Artikel, ne, wo er sich mal geäußert hat und gesagt hat, Mensch, ich eigentlich vor der Saison habe ich einen klaren Plan mit Ivero besprochen und er hat mir ganz klar aufgezeigt, wie er mich sieht, wo er mich sieht und er ist davon ausgegangen, dass er genau das dann ausfüllen darf und wird. Und ist jetzt, wenn man sich die Saison betrachtet, sehr, sehr enttäuscht, dass das alles irgendwie nicht funktioniert hat. Ich glaube, er weiß gar nicht genau, warum nicht, ob es an ihm lag, ob es an der Defense lag. Aber es hat auf gar keinen Fall so funktioniert. Also Ivero hat ihm wohl in Aussicht gestellt, halt näher an der Line of Scrimmage wieder zu sein, was ihm natürlich oder seinem Spiel sehr entgegenkommt. Und das hat halt dann nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen glaube ich, dass Jeremy Chinn ziemlich, also von sich aus auch alleine schon ziemlich enttäuscht ist und bin deswegen sehr, sehr gespannt, was mit ihm passiert. Also das dürfte jetzt auch, ne, ich habe hier auch aufgeschrieben, letztes Jahr hat er jetzt 1,3 Millionen verdient. Das ist aber auch noch sein Rookie-Deal, richtig?
Ja, ja, ja.
Das heißt, auch der
ist auch jetzt aus mehr, dem 20er-Draft.
Ja, das heißt, auch jetzt wird er mehr verdienen als im letzten Jahr natürlich. Wo bekommt er den Vertrag, ne? Also ja. Er ist 25 Jahre alt auch, auch ein junger Spieler. Aber das letzte Jahr hat im Grunde genommen eher gezeigt, dass der sehr wahrscheinlich nicht von Ivero gewollt gebraucht wird.
Das ist halt das Problem, ne? An diesen Spielern, die so kein hundertprozentiges Profil haben, ne? Da muss halt der eine Coach oder der eine Coordinator sagen, ich weiß ganz genau, wo ich dich hinstecke und das funktioniert. Und das kann natürlich auch klappen. Also, keine Ahnung, ne? Dazu sind wir beide zu wenig in den anderen Teams irgendwie unterwegs, um zu wissen, wo so eine, ja, Gadget ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist halt sehr variabel einsetzbar. Unserer Meinung nach sind die Talente auf Linebacker höher, weil er die Physis einfach hat. Er auch Safety spielen kann, aber ja, auch als Safety-Blitzer wenigstens, ne, ja schon einen größeren Impact hatte an den Stellen, an denen wir ihn sehen konnten.
Total. Er hat es ja auch nachgewiesen, ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Er hat ja nachgewiesen, dass er auf Linebacker, also gerade in der 2021er Saison, sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube nämlich nicht, dass es daran liegt, dass er das nicht mehr kann oder irgendwie, dass das so ein Up-Year war, was es nicht mehr geben wird oder so. Ich glaube wirklich, dass er einfach ja nicht erkannt wurde, wie man ihn richtig einsetzt und dass er deswegen im letzten Jahr relativ wenig gespielt hat.
Mhm. Ja, also würde mich, man liest überall auch, die Zeichen stehen vermutlich eher auf Abschied. Wir werden sehen, je nachdem, was der Markt hergibt.
Genau.
Dann kommen wir zu noch einem Safety, Sam Franklin Jr.
Mhm.
Übrigens gleiche Draftklasse wie Chin und Co. auch 2020. Man muss an der Stelle dann doch sagen, da waren schon auch dann ein paar Spieler dabei, ne? Die sich immerhin dann doch durchgesetzt haben. Es war nicht alles schlecht. Es war nicht jeder Pick ein, der Longsnapper.
Ja, das stimmt.
hatte ein Career Year letztes Jahr tatsächlich. Das beste Jahr in seinem letzten Vertragsjahr, so wie man es machen muss. 30 Combined Tackles, 18 Solo, 3 Pass Deflection und eine Interception. Damit, wie gesagt, schon auf prominentem Platz. Mir hat er wirklich auch sehr gefallen letzte Saison, gerade weil man diesen Schritt dann auf einmal gesehen hat, den er da gemacht hat. Also Breakout sagt sich immer jetzt so einfach, aber er hat einfach sehr, sehr gut gespielt, hat sich sehr gut gezeigt in dieser Defense. Und da hat man ja eh nach Lichtblicken gelächzt, sozusagen. Ich musste auch tatsächlich nochmal schauen, ob er wirklich, also ich wusste es nicht mehr, ob er gedraftet wurde in dem Jahr oder ob er irgendwie dazukam, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, wer von diesen 1000 Spielern da jetzt überhaupt noch da ist, die da 2020 dazukamen.
Ist ja auch schon ein älterer Spieler, ne, mit 28 dann jetzt, also ein Tick zumindest älter.
Mhm. Die sind alle recht spät in den Draft gegangen, dann kann das sein.
Mhm.
Schon krass. Haben die alle fertig studiert, lieber.
Ja. Schlaue Menschen halt.
Ja.
Mir hat er das die gesamten Jahre über ja immer schon, also ist er mir aufgefallen, weil er eine ganz schön gute Geschwindigkeit und mitbringt und super tackelt. Aber auch da wird es natürlich interessant sein, wie viel Geld der jetzt dann haben möchte, dann nach seinem Rookie-Deal. 2,5 hat er letztes Jahr verdient. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Würde mich freuen, wenn er bleibt. Aber natürlich nur, wenn es das Geld dann noch zulässt.
Wobei, ne, also gerade die Safety-Gruppe ja wirklich eine ganz gute war. Die hatten wir auch immer so als leichtes, in Anführungszeichen, Sorgenkind irgendwie gebrandmarkt, was dann letztendlich nicht so der Fall war. Also auch ohne Jeremy Chinn, aber gerade mit Xavier Woods, Sam Franklin Jr. und Von Bell, das sah ja schon ganz gut aus. Ne? Jetzt so die jungen Picks, so hier Jamie Robinson war ja dann eher so ein bisschen die noch Enttäuschung im Draft, der hat ja wenig gezeigt.
Mhm.
Aber ja, da wäre, also bei Sam Franklin wäre mit Sicherheit das Geld gut angelegt.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, je nachdem wie viel, aber ja, das denke ich auch.
Dann noch ein Defensive End. Nick Thurman hat 17 Mal gespielt, aber er sagt mir nichts.
Nee, auch nicht so richtig. Sieht man auch, ne? Also letztes Jahr 870.000 verdient, also eher in der unteren Kategorie, 28 Jahre alt. 17 Spiele gespielt, wie du sagst, 31 Combined Tackles, 11 Solo Tackles, ist ja für die Rotation auf jeden Fall völlig in Ordnung. Der Preis halt völlig in Ordnung. Könnte also sein, dass man den einfach zurückholt, weil er das System dann letztendlich schon kennt.
Und der letzte, an den Namen konnte ich mich sogar erinnern, aber ich meine, dass ich ihn auch nur in einem Spiel wirklich wahrgenommen habe und das ist LeBryan Ray.
Ja, der hatte da, du hast recht, in irgendeinem Spiel hatte der irgendeine ganz besondere Szene. Ich weiß gar nicht mehr, also auch hier 17 Spiele, also auch jedes Spiel gespielt. 19 Combined Tackles und 6 Solo-Tackles. Irgendeins davon muss auf alle Fälle ordentlich gekracht haben, weil an eine Szene erinnere ich mich, oder ich erinnere mich auch, dass ich ihn einmal wirklich wahrgenommen habe auf dem Feld. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber genau. Hat aber auch letztes Jahr nur 750.000 verdient, also genau das, so typische Rotationsgehalt, 26 Jahre alt, ich denke mal, das wäre schon, das wäre was man sich, also was man, das ist ein No-Brainer, wenn er Ivero in der Rotation gefallen hat.
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir haben schon ein paar Spieler gehabt, wo wir sagen könnten, da wäre das Geld ganz gut angelegt, wenn die in Carolina bleiben würden.
Das ist der richtige Eindruck. Insofern, so unzufrieden sind wir mit der Defense ja auch nicht.
Nee.
Offense wird da vielleicht ein bisschen spannender, wenn wir darüber sprechen.
Ja, also ich gerade, ne, deswegen ist noch ein bisschen schwierig. Ich habe mal so geguckt, also was ist denn so die Need-Geschichte tatsächlich jetzt in dieser Saison? Und das ist, also ja klar, was muss verbessert werden? Ja, der Pass Rush muss auf jeden Fall besser werden. Ob der dann mit Burns wieder besser wird, wenn er denn, also wenn er bleibt, also wir gehen ja davon aus, dass er bleibt, mit der entsprechenden Bonuszahlung obendrauf, vielleicht mit Luwu, vielleicht mit Marquise Haynes, vielleicht mit Gross Matos, wird es vielleicht besser oder ausreichend. Das wird, ja, wird tatsächlich abzuwarten sein. Und wie gesagt, unter Umständen Cornerback, ne, Troy Hill, der eine Rolle hatte, Dante Jackson eventuell als Kandidat und vermutlich ziemlich sicher ohne CJ Henderson, und da wird man einen Ersatz brauchen, auch allein vom Snap-Count her oder, ne, vom Einsatz her, da wirst du einfach einen Starter brauchen, aber wäre, glaube ich, schon so alles machbar, wenn man jetzt sagt, gut, wie gesagt, Linebacker, vielleicht nochmal ein Jahr, geht das noch, man kann, vielleicht gibt es hinten nochmal irgendwie schön einen im Draft, man kann mal einen nehmen, vielleicht findet man einen, wäre jetzt aber in der Free Agency, glaube ich, nicht so arg viel zu machen. Ich weiß nicht, hast du mal so grob geguckt, was denn bei anderen Teams so an Free Agents rumläuft? Bei der Offense ist es einem immer ein bisschen, glaube ich, klarer, wird auch mehr drüber gesprochen, als was jetzt in der Defense passiert. Aber da sind natürlich viele große Namen dabei, die auch entsprechend Geld kosten. Deswegen sehe ich da ja auch keinen großen Move von den Panthers.
Nee, denke ich auch nicht. Also gerade in der Defense denke ich das tatsächlich auch nicht, dass es da irgendwie große Moves gibt. Du hast es ganz richtig gesagt. Wir haben ja schon gesagt, das wäre ganz, ganz gut, wenn wir genau diese Spiele halten, die wir gerade genannt haben. Ja, große Namen, Cornerback, ne? Wenn du da Stephon Gilmore siehst, da würdest du natürlich.
Dann würde ich sofort zuschlagen, ist ja klar.
Auf jeden Fall. So. Ich glaube aber, dass wir gar nicht so ein großes Need auf Cornerback haben. Horn, Jackson, Troy Hill, Shaquille Griffin.
Ja.
Da haben wir schon, dann holst du da vielleicht dann eher was Jüngeres im Draft und guckst, ob das noch funktioniert oder so. Also deswegen, ich glaube auch, dass wir da nicht im obersten Regal irgendwie rummachen. Siehst du, aufgefallen war mir noch Chase Young. Aber ich weiß nicht genau, ich bin überrascht, ne? Wie weit der doch gefallen ist, sozusagen. Also früher als das Riesen, als der Spieler, den es halt so einen gibt es nicht in der NFL, wahnsinniger Typ, das wird es nie wieder geben, zu jetzt ist er halt schon wieder Free Agent, mal gucken, was dann passiert irgendwie.
Hatte einen guten Super Bowl, ne? Aber mehr halt auch nicht.
Das ist halt die Frage, aber ich glaube nicht, dass der erreichbar vielleicht für uns ist. Ich glaube, der wird dann eher, vielleicht wird eher Chase Young dann zu den Lions gehen als Beispiel, ne? Also die halt auch einen Pass-Rusher brauchen oder so, dass der halt dann sich eher in diesen Sphären auch sieht, als bei uns. Aber wer weiß, ne? Also je nachdem, was da dann verdient werden soll, und viel wird er wahrscheinlich nicht mehr verlangen, denke ich. Also nicht mehr wahnsinnig viel, aber immer noch mehr als das wäre. Ich glaube, wenn wir Chase Young holen würden, wäre das der größte Off-Season-Move in der Defense in diesem Jahr. So als Beispiel.
Ich hatte da ja auch nur mal gehört, dass Chase Young ja auch wohl nicht so der Locker-Room-Guy ist. Also
das kann ich mir vorstellen.
Das ist da wohl, es muss nicht so der 100% Teamplayer sein, aber das habe ich auch mal nur irgendwo gelesen, wo es da irgendwie Probleme gab. Und ja, also er hat jetzt halt seinen guten Super Bowl, ne? Aber er war nach seiner Knieverletzung nicht mehr derselbe. Und ey, in seinem ersten Jahr, das war ja absurd, einfach dieses physische Monster.
Ja.
Aber ja, ich glaube,
das ist bitter, wenn das so runterfällt dann letztendlich irgendwie und nicht mehr richtig auf die Füße kommt. Ja, aber das wären ich glaube aber nicht dran, weil ich glaube nicht, dass wir da große Investitionen in die Defense tätigen werden, sondern eher so.
Es gibt ja noch ein paar tolle Namen, ne, aber das sind auch nur, zum Beispiel Lavonte David von den Bucks, großartiger Linebacker, aber ich meine, der ist jetzt auch schon 33 und verdient vermutlich auch ein bisschen mehr. Das macht keinen Sinn. Das sind alles so Contender-Spieler eigentlich, die nochmal irgendwo einen kurzen Vertrag für einen Run hinlegen. Mhm.
Genau, das denke ich auch. Ja, eher sowas in die Richtung Troy Hill. Also, ne, so, dass man versucht, irgendwie mit solchen Spielern das aufzufüllen und vielleicht ist ja einer dabei. Oder halt wie Frankie Louvu damals, den wir dann geholt haben. Aber ich glaube, den haben wir auch getradet, ne, von den Jets.
Das weiß ich nicht mehr, könnte man nachgucken, aber.
Wenn dann aber für sehr wenig, ne? Also das so, den haben wir ja gar nicht auf dem Schirm gehabt letztendlich.
Ja, das ist ja dann auch letztendlich die Überraschung, dass man dann irgendwelche Spieler holt und dann guckt, das sind dann nicht die großen Namen, aber vielleicht ist ja auch ein kleiner Name, ein großer Spieler.
Genau.
Sehr schön. Dann wär's das für heute gewesen. Außer du hast noch was zu ergänzen.
Nee, ich glaube, mit der Defense sind wir durch. Bin da sehr gespannt, was da passiert.
Ja, also große Schlagzeile mit Sicherheit in den nächsten Wochen. Brian Burns, entweder Tag oder Vertrag. Da denke ich, wissen wir nächste Woche vielleicht schon mehr oder spätestens in 2 Wochen. Nächste Woche kümmern wir uns auf jeden Fall dann um die Offense. Das wird dann auch nochmal richtig spannend, weil ich glaube, dass da nicht nur Free Agency-mäßig viel passiert im Kader, sondern auch vielleicht hier an anderer Stelle der Rotstift angesetzt wird.
Ja, das denke ich auch.
Gut, wir werden diese Sendung nochmal in schriftlicher Form niederschreiben, einfach nur nochmal kurz auflisten, gerade um nochmal nachzugucken, welche Namen das alles so sind. Das ist natürlich immer viel mit Namen und Zahlen. Das kommt bis zum Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir über die Offense sprechen und vielleicht mit allem, was so passiert ist. Ja, bis dahin, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, auch in der Offseason. Wir hoffen, wir können euch die Offseason etwas mit Panthers-Content versüßen und es geht ja dann doch auch wieder dann recht schnell, wenn es wieder ernst wird.
Auf jeden Fall.
Ja, bis dahin, macht es gut. We keep pounding.
And you keep listening.
Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.